Hallihallo, liebe Renata Bevogelsang. Ich begrüße dich ganz, 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 ganz herzlich zu diesem Kongress und ich bedanke mich ja jetzt noch einmal, dass du daran teilnimmst und es ist mir super wichtig, weil ich dich auch so sehe, dass du ganz viel zu sagen hast und ja, deine Arbeit vielfältig ist und ganz viel Expertise dahinter steckt. Also vielen lieben Dank erstmal, dass du hier bist.
Sehr gerne geschehen und ich bin sehr neugierig auf die Fragen und ein herzliches Willkommen denjenigen, die hier zuschauen.
Genau, auch ich begrüße die Zuschauer. Ja, liebe Renata, du bist ja Trainerin, Coach, du bist Aufstellerin, du bist Mediatorin, du führst Online-Kongresse und bist ja auch Autorin. Also, da merkt man deine Vielfältigkeit und ja, dass da auch, glaube ich, ganz, ganz viel Erfahrungsschatz dahinter steckt und ganz viel Wissen und super,
Gell, in
schön.
einem Leben, ich bin jetzt 65, in einem etwas längeren Leben, wenn man neugierig ist, da
Ja.
kommt einfach ein bisschen was zusammen.
Schön. Und das teilst du mit den Menschen, das ist
Ja,
toll.
gerne. Ja,
Ja,
das gehört zu
super.
meinen Aufgaben.
Ja, schön. Ja, ich hatte das schon eingangs so angesprochen und wir waren schon mal kurz im Vorgespräch. Das Thema unserer Ahnen, ist ja ein sehr wichtiges Thema, so finde ich doch. Also wirklich, weil sich daraus so viel für unser Leben am Anfang dann auch erstmal gestaltet. Ne? Wir werden in die Familien geboren, wir haben ganz viele Großväter, Urgroßväter und so weiter. Und das ist ja auch bewiesen, dass da ganz, ganz viel mitgenommen wird aus unserer Ahnenlinie heraus. Unter anderem eben auch, wie wir, ja, wie wir als Kind dann so in die Familie geboren werden, ne? Welche, ich rede jetzt mal wirklich schon, welche Kommunikation stattfindet, welche Verhaltensweisen in Familien stattfinden, welche, ja, ich sag mal, welche Probleme auch da sind. Und nachher möchte ich natürlich so zum Positiven, zur Potenzialentfaltung kommen, weil das ist ja ein Riesenschatz, den wir ja dann jetzt hier umtransformieren dürfen. Und du hast ja gesagt, du hast auch mit Aufstellungsarbeit gearbeitet. Also verbindest du dann wahrscheinlich Kommunikation auch schon mit Aufstellung und so weiter, um das erstmal sichtbar zu machen, wo es in den Familien hakt, oder?
Und sagen, wie ich es mache.
Ja.
Ich mache einerseits seit, ja, es ist auch bald schon 20 Jahre her, mache ich wirklich Aufstellungstage oder Aufstellungswochenenden, so im ganz traditionellen Sinn. Da sage ich dann gerne etwas dazu noch, wie ich das mache.
Gerne.
Und was wir eben auch machen, ist, wenn wir üben in den Kommunikationstrainings und wir nehmen die Hälfte der Zeit, üben wir, weil es einfach so wichtig ist, dass das bereits sich integriert. Also, dass man die eigene Innenwelt kennenlernt beim Üben, dass man merkt, worum geht es mir überhaupt, das will ich überhaupt raustragen. Und da merkt man dann auch, da hat es irgendetwas, das kann ich nicht fassen. Ganz häufig, wenn man es nicht fassen kann, dann ist es aus dem Familiensystem. Und ich habe häufiger mal Leute, die dann sagen, ja, inneres Team, ich möchte hier aus meinem inneren Team, also aus diesen inneren Anteilen, möchte ich mal schauen, was ist denn das für ein Anteil, der mich hier bremst, der mir sagt, ich kann es nicht, der so diffus ist, was auch immer sich dann da zeigt. Und dann stellen wir das auf mit einer stellvertretenden Person und dann zeigt sich das. Es zeigt sich ganz Unterschiedliches, aber das, was sich ganz häufig zeigt, ist, dass hier etwas ist aus dem System. Sei das, also das, was ja interessant ist, es sind diese Verhinderer, diese Anteile, die uns verhindern, sind immer da, um uns zu schützen. Also es geschieht immer aus Liebe, auch wenn es für uns nicht mehr angebracht ist. Und wenn auch diese Anteile in diesem Gespräch, das wir dann führen, um rauszufinden, weshalb bist du hier, wann bist du hierher gekommen, gehörst du zu mir oder gehörst du ins System? Kannst du wieder zurück dorthin, wo du hingehörst, oder geht das nicht? Man muss ja alles immer sehr, sehr sorgfältig ordnen, damit diese Anteile und diese Energien dann auch am richtigen Ort landen zum Schluss, nicht? Und das ist sehr interessant, wie sich das zeigt, dass wenn die Energien am falschen Ort sind, und das sind sie dann häufig, wenn es Verhinderer sind, die zum Familiensystem gehören, dann kann man sie, wenn man sie würdigt, wenn man sich bedankt, wenn man anerkennt, dass sie hier waren in einem Auftrag, dann können sie normalerweise mitteilen, dass das für sie auch anstrengend ist und dass sie sich da auch nicht ganz am richtigen Platz fühlen und eigentlich nur aus Loyalität hier sind. Und dann können sie zurückgehen an den Ort im System, an den sie gehören, entweder, oder an diesen großen Pool der Kräfte, der einzelnen Qualitäten der Kräfte. Das ist so, wie wenn man zurückgeht in einen großen Pool und wartet auf seine nächste Aufgabe, oder? Mhm. Und das zeigt sich ganz deutlich. Und das, was mir so wichtig ist, ist, dass wenn es um Aufstellung, um große Aufstellungen geht mit vielen Stellvertretenden, dass es dann wirklich wichtig ist, in meiner Erfahrung, dass man die Energie wirken lässt. Also, dass wenn man der Energie Platz macht, ich mache da nichts anderes, eine Stunde oder anderthalb, je nachdem, wie lange dann diese Aufstellung dauert, ich mache nichts anderes als die einzelnen Leute, die stehen, fragen, wie geht's dir hier? Und dann hören die einander und dann gibt es diesen magischen Moment, in dem die Energie arbeitet und plötzlich, wie mit Zauberhand, aus einer unmöglichen Situation plötzlich alle auf dem richtigen Platz stehen und merken, hier gehöre ich hin. Und das ist magisch. Und ich liebe das. So, mal so weit.
Ja, schön. Kann ich dem ja nur zufügen, weil ich das ja auch so erlebe und auch, das hast du so schön gesagt, auch erst mal wirken lassen, ne? Nicht gleich wieder etwas zu tun, sondern auch wirklich die Energie zulassen können. Magst du das nochmal an einem Beispiel benennen, wenn du sagst, es fehlt etwas oder ich fühle mich nicht zugehörig? Was steckt dahinter? Ich fühle mich nicht zur Familie zugehörig. Magst du da nochmal ein Beispiel nennen?
Also wenn es darum geht, dass man sich nicht zugehörig fühlt, dann steht man normalerweise selber auf dem falschen Platz. Also das ist zum Beispiel, wenn Kinder die Rollen von Eltern übernehmen. Das ist zum Beispiel, wenn die Jüngste die Rolle der Ältesten will. Das ist zum Beispiel, wenn in der Geschwisterreihe die Ordnung nicht stimmt. Also immer, wenn du dich nicht zugehörig fühlst, dann bist du auch nicht eingeordnet. Das heißt, wenn du dich nicht zugehörig fühlst, dann schau, weshalb du dich, wo du bist in diesem System und weshalb du dich nicht auf deinen Platz stellen kannst. Das ist ganz häufig so, dass die Leute dann einen Widerstand haben, sich auf den richtigen Platz zu stellen und ein Gefühl haben von Verlust, von Autonomie. Und das ist ja, das gehört ja zusammen, dass man sich zugehörig fühlt und dass man sich autonom fühlt. Und da braucht es ein Gleichgewicht. Wir müssen uns zugehörig fühlen können, damit wir ein freies Gefühl haben von Autonomie und nicht ein Gefühl von Autonomie, das aus einem Widerstand entsteht. Oder? Und also wenn du den Eindruck hast, du stehst nicht auf dem richtigen Platz, und du bist nicht zugehörig, dann ist es gut, eine Aufstellung zu machen, um zu sehen, ob du auf deinem Platz stehst. Also bei diesem Mangel an Zugehörigkeitsgefühl.
Genau, das war jetzt ein Beispiel, ne? Also du hast es ja auch so schön beschrieben, wenn die Leute so in deine Seminare kommen und ihr das dann erstmal so aufstellt, wissen sie ja aber ja wahrscheinlich im ersten Moment noch gar nicht, dass sie sich nicht zugehörig fühlen. Das kommt ja dann auch oftmals erst in dieser Aufstellung zutage, ne? Weißt du, so habe ich das oft erlebt, dass sie, dass ein Verhalten oder ein Gedankenmuster das auch erstmal hemmt, um zu sagen, ach, im Grunde genommen fühle ich mich nicht zugehörig. Das heißt, ich finde vielleicht auf Arbeit gar nicht so den richtigen Platz oder kämpfe, muss immer irgendwie kämpfen, damit ich gesehen werde. Also das könnte ja auch immer ein Indiz dafür sein. Das meinte ich, was manchmal dahinter steckt. Dann stellst du es auf und sagst, oh, das kommt vielleicht aus deiner Familienreihe, ne? Weil du nicht diesen Platz hast, oder?
Auf jeden Fall, dass nicht jede Hemmnis ist ein Mangel an Zugehörigkeitsgefühl. Das finde ich wichtig, das zu unterscheiden. Mhm. Manchmal gibt es auch hemmende Aspekte, die nicht mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu tun haben. Aber wenn du nicht gehört wirst oder wenn du den Eindruck hast, nicht gehört zu werden, das muss man ja dann immer noch mal genau schauen, ob das so ist. Wenn du den Eindruck hast, nicht gehört zu werden oder wenn du nicht so richtig weißt, wo du hingehörst, dann ist es gut, wenn du das aufstellst und schaust, ob du wirklich am richtigen Platz stehst. Und du musst nicht mal an einen Aufstellungstag oder an ein Wochenende, das kann man auch in einer Einzelsitzung machen. Das geht gut.
Und kannst du, also du bist ja nun die Expertin auch der GfK, ne, der gewaltfreien Kommunikation, das würde ich wirklich schon mal so sagen. Und du hast ja was ganz, ganz Schönes gegründet auch, ne? So Speeches, also sprich die Wahrheit. Und wenn ich gerade so an dieses Familiensystem denke, ne, also ich kann mich vielleicht auch nicht richtig äußern, also dann kannst du doch bestimmt Zusammenhänge in der Art der Kommunikation, wie rede ich mit dem anderen oder ich kann mich vielleicht nicht so gut ausdrücken. Das erkennst du doch bestimmt super, super schnell. Das muss nicht immer vom Ahnensystem kommen. Also da muss ich ja mal dazu sagen, ne? Wir sind ja auch inkarniert und es kann ja noch von weiter her kommen oder so. Aber im Grunde genommen geht es wirklich, wie ich Kommunikation erfahren habe. Wie sind meine Eltern, meine Großeltern mit mir umgegangen? Und ja, wie gehe ich dann in Zukunft auch vielleicht erstmal mit meinen Kindern um und merke, das möchte ich eigentlich gar nicht so, ne?
Es gibt so verschiedene Ebenen, woher das kommen kann. Natürlich sind wir total in die Ahnensysteme eingebunden, was unsere ersten Jahre anbelangt. Und immer wenn, das kann man wirklich so sagen, immer wenn man merkt, dass etwas verhindernd ist, oder wenn ich mich nicht ausdrücken konnte, dann hat das natürlich etwas mit dieser Prägung der ersten 3 Jahre zu tun. Oder einem traumatischen Erlebnis später. Das kann auch sein. Aber ganz häufig waren das die ersten 3 Jahre. Man hat so festgestellt, die ersten 3 Jahre sind wirklich ganz wichtig. Das sind die Jahre, die unser Fundament prägen und die auch unsere Referenzbibliothek in unserem Hirn prägen und uns die Strategien entwickeln lassen, die wir dann gebrauchen im Leben, um gehört zu werden, um geliebt zu werden, um autonom zu sein, um zugehörig zu sein. Das lernen wir dort. Und selbstverständlich ist das etwas, was weitergegeben wird. Und das muss mir aber zuerst bewusst werden.
Ja.
Also es muss mir bewusst werden, dass das, was meine Eltern machen, meine Eltern auch einfach erlebt haben und dann aus dem raus das an mich weitergeben. Das ist mit den Werten so. Das ist also diese Familienwerte, die man dann weitergibt. Das ist aber auch mit der Sprache so. Das ist mit den Einstellungen. Wie begegnet man Menschen zum Beispiel? Sagt man Achtung die Nachbarn, was denken die Nachbarn, oder ist man offen und begegnet? Das hängt alles an diesen ersten Jahren, natürlich. Und da kann man, das ist etwas, was ich beginne ja mit den Werten und dem Familiensystem in meinen Trainings, weil das so wichtig ist, das überhaupt zu erforschen und zu erkennen, dass das etwas mit dem System zu tun hat.
Genau, du fängst nicht dann erst an, so du musst du sprechen, sondern ich muss es erst wirklich begreifen. Genau, ich muss den Zusammenhang erkennen und sagen, okay, und dann ist der Zugang auch anders da. Ne?
Ich kann es nicht verändern, wenn ich die Wurzel nicht erkenne. Deshalb sind so viele Kommunikationstrainings nicht besonders nützlich, weil die Wurzel nicht erkannt ist. Es braucht das Erkennen der Werte und der Muster, die man gelernt hat, damit man es verändern kann. Sonst kann ich es nicht verändern, sonst merke ich es in meiner Alltagskommunikation nicht. Ich kann es nicht merken. Und das ist kein Mangel an irgendetwas, sondern das kommt daher, dass es so unbewusst ist. 92% unserer Kommunikation sind unbewusst. Stell dir vor, 92%.
Das ist total viel, ne?
Das ist so
Wahnsinn, ne?
viel. Und dann ist es gut, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu erforschen und zu merken, aha, deshalb, ach, das sind die Zusammenhänge. Oder?
Und auch deswegen habe ich das Gefühl oder eine bestimmte Emotion und begreife das erstmal. Und weil man ja auch immer sagt, dahinter steckt ja ein unbefriedigtes Bedürfnis, ne? Wenn ich den anderen etwas ja, anklage. Also wenn ich so eine Kommunikationsform habe, der Vorwürfe und so weiter, ne? Ja. Schön.
Ja, man kann eigentlich Vorwürfe so hören, dass man sagt, aha, hier hat es ein Bedürfnis.
Genau.
Anstatt dass man sagt, du willst mich beschuldigen.
Ja, aber das ist ja gerade das, was du so schön beschreibst, dass ich das erkennen muss. Was mache ich gerade mit meinem Gegenüber, ne? Schön, es macht total Sinn, Renata, dass du das so erzählst, dass du erstmal eine Basis schaffst, um dann ja weiterzugehen, ne? Also in Bezug auf Kommunikation, und du beschreibst das Systemische ja auch schon, also das ist erstmal so eine Grundlage in deinem Training, und dann gehst du weiter in der Kommunikation, oder wie ist das so mit dem, das Verhalten verändert sich dann immer automatisch, indem mir bewusst wird, ah, was geht denn jetzt für ein Film ab? Ist das so?
Also so ganz automatisch ist es nicht.
Das wäre schön, ne?
Ich kann es so sagen. Der Gerald Hüther, der Hirnforscher, der hat mir das in einem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, so erklärt. Er hat gesagt, ich habe ihn mal gefragt, wie lange dauert denn das, wenn wir etwas Neues trainieren wollen? Und wenn wir etwas Neues trainieren wollen und das nicht besonders tief mit unseren Gefühlen verbunden ist, dann sagt man, etwa 1000 Mal eine neue Situation neu anpacken. Das ist nicht so viel, das ist etwa 3 Mal pro Tag in einem Jahr. Das geht. Also in einem Jahr kann man da ganz viel erarbeiten. Wenn es aber so ist, dass du eine große Erkenntnis hast, die dich zum Beispiel tief berührt, dann organisiert sich das Hirn in etwa einer Woche neu. Und dann hast du es zur Verfügung zuverlässig.
Und diese schönen Glücksmomente, dieses schöne Gefühl, ja, es ist angekommen.
Sind nicht immer nur schöne Gefühle. Manchmal sind es auch Gefühle von, ach so war das. Also die Gefühle bewerten wir nicht. Es geht darum, hast du eine Erkenntnis im Zusammenhang mit deinen Gefühlen?
Okay, so rum.
Also es ist, und manchmal gibt es ja, dann reißt der Himmel auf. Dann können wir diese multidimensionale Erfahrung machen von, boah, das hängt alles damit zusammen. Genau.
Ja. Und wie erlebst du das dann so bei deinem Training, wenn die Menschen so sagen, jetzt wird mir das ganz, ganz, ganz doll bewusst und wie schön? Braucht es dann ja auch dann nochmal viele Trainingseinheiten mit dir, um das dann zu transformieren sozusagen, damit ich mein damit ich das verändern kann?
Also es ist so, das, was ich mache, ist, ich übe die verschiedenen Aspekte der Kommunikation. Ich habe ja einen Jahreszyklus, der in 9 Modulen ganz verschiedene Aspekte der Kommunikation beleuchtet. Und jedes Mal versteht man ein Stück mehr. So geht das bei mir. Ich bin also nicht, natürlich sind wir total interessiert daran, viel zu üben, damit das sich vertieft und vertieft und vertieft. Und gleichzeitig geht immer ein neues Tor auf, weil ein neues Thema mit dabei ist. So.
So,
Und
okay.
du kannst wählen. Also es gibt
Genau.
Leute, die haben eine tiefe Erkenntnis und die sehe ich nach 2 Wochenenden nie mehr. Und ich habe Leute, die wollen so in die Tiefe gehen, dass sie diesen Zyklus einmal wiederholen, manchmal sogar ein zweites Mal wiederholen und jedes Mal sagen, ich erkenne nochmals eine neue Facette meiner Kommunikation und meines Inneren. Weil wir arbeiten ja nicht nur mit der Kommunikation, wir arbeiten vor allem mit der inneren Haltung.
Genau.
Also da bist du völlig frei, was du
Ja.
gerne möchtest und was dein Stil ist. Und wie
Mhm.
tief du gehen möchtest. Wenn du
Ja.
gerne tief gehen möchtest, dann ist es gut, wenn du den ganzen Zyklus mindestens einmal machst. Wenn du nicht so tief gehen möchtest, dann kannst du das auch anders machen.
Es
So.
ist ja so, um dann noch mal auf die Kommunikation in Beziehungsverhalten mit Kindern, mit auf der Arbeit mit Partnern. Ich glaube wirklich, man das so lernt, auch gerade in der Partnerschaft, die eine gute Kommunikationsform zu entwickeln für sich, dass dann auch vielleicht gar nicht so viele Ehen geschieden werden. Oder weißt du, also ich bin da jetzt mal ein bisschen groß im Spagat, aber ich denke schon, ich erlebe das ja auch in der Praxis, ne, weil es immer so ein bisschen, du, ich möchte eigentlich das Bedürfnis erfüllt haben von dir, das sollst du mir geben, weil das aber auch gar nicht so wirklich kommuniziert wurde, weil ich es auch nicht gelernt habe. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Dass,
Also ich vermute, worauf du hinaus willst. Also, es
Ja.
gibt verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, dass wir nicht gelernt haben, unsere Bedürfnisse auszudrücken, weil das als egoistisch, ichbezogen, unempathisch, weiß der Kuckuck was, alles angeschaut wird. Das lernen wir nicht, obwohl du die einzige Person bist, die auf ihrem Platz stehen kann, im Mittelpunkt ihres Lebens und ihre Bedürfnisse kennt oder kennenlernen kann und ausdrücken kann. Du bist die einzige Person, die das wirklich ganz präzise erforschen kann und wissen kann. Das ist die eine Ebene, dass wir es nicht gelernt haben. Die andere Ebene ist, dass unser Gegenüber nicht dafür verantwortlich ist, dass es uns gut geht. Wir sind zuständig für unser Glück. Und wenn dann das Gegenüber uns entgegenkommt und sagt, was kann ich für dich tun? Kann ich beitragen, dass du glücklich bist? Dann habe ich besonders Glück gehabt. Aber grundsätzlich kann mein Gegenüber immer Nein sagen, wenn ich ein Bedürfnis habe. Und dann bin ich zuständig für die Reaktion, die ich habe. Und dann kann ich entweder reagieren und dein Opfer sein und sagen, du bist so böse, du erfüllst mir meinen Wunsch nicht. Ist keine besonders tolle Situation, weil Opferdasein ist grundsätzlich, da habe ich nicht viel Handlungsspielraum. Ganz grundsätzlich, wenn immer du Opfer sein willst, bedenke, du hast nicht viel Handlungsspielraum. Dein Gegenüber muss sich verändern in deiner Meinung und das tut es nie. Hast du dich schon mal verändert, um dauerhaft dich zu verbiegen für ein Gegenüber? Nein, das machst du auch nicht.
Nein,
Also schau mal, wie das ist mit dem Opferdasein, nicht? Und wenn ich weiß, okay, ich bin zuständig für mich und Verantwortung da übernehme, dann weicht auch der Schmerz. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wenn ich da mir mich zuwende und das gewohnt bin, ich muss das, die meisten Menschen müssen das lernen, sich zuzuwenden. Wenn du dir das wirklich gibst und mehr in diese Zuwendung zu dir selber kommst, dann schwindet dieser Schmerz, der diesen Mangel so groß macht, bei dem wir meinen, dass unser Gegenüber uns diesen Wunsch erfüllen muss. So, also wende dich dir selber zu und nimm Verantwortung für dich.
Ja,
Und
gut.
dann wird es besser. Das kann ich dir versprechen.
Und dann ist es ja aber noch an dem, wenn mein Gegenüber dann auch da gar nicht mitgeht, dann kann er auch rausgehen aus dieser Situation. Das heißt, wenn ich in meinem Veränderungsprozess bin, dann nehme ich ja schon eher wahr und kann eher Stopp sagen. So geht jetzt gerade unsere Meinungsverschiedenheit hin oder ne, unsere Diskussion oder unsere Teilen unterschiedlicher Ansichten. Und dann liegt es dann natürlich auch wieder daran, geht der andere, wenn er auch noch in seinem niederschwingenden Feld ist und sagt, ich habe hier immer recht, dann kann ich das auch eher erkennen. Das finde ich dann auch spannend. Wie kommuniziere ich dann weiter?
Genau so. Es spielt keine Rolle, was dein Gegenüber macht.
Mhm.
Du bist diejenige Person, die die Brücke macht und die die Gleichwertigkeit aufrechterhält. Ganz häufig ist es so, dass wir in unseren tiefen Bedürfnissen von erfüll mir doch dieses Bedürfnis jetzt endlich, unser Gegenüber abwerten und nicht erkennen können, welche Geschenke unser Gegenüber für uns hat und welche Grenzen unser Gegenüber hat, aber auch welche Grenzen ich denn habe. Ich tue ja dann immer so, wie wenn ich grenzenlos zugewandt wäre. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Also ein bisschen Realität auch mir selber gegenüber ist wirklich gut. Und dieses Einhalten der Gleichwertigkeit, dieses auf Augenhöhe bleiben in jedem Fall, das ist einfach zentral. Und dann werte ich mein Gegenüber auch nicht ab, weil ich habe mein Gegenüber irgendwann gewählt. Das lag in meiner Verantwortung. Und wir tun dann immer so, wenn nicht das passiert, was wir gerne möchten, dann tun wir immer so, wie wenn wir gar nichts damit zu tun hätten, dass ich jetzt mit diesem Gegenüber in Kontakt bin und womöglich geheiratet habe und womöglich Kinder habe. Doch natürlich, das war deine Wahl. Also guck mal, weshalb hast du gewählt?
Ja, das ist cool. Ja,
Also, oder können wir das auch mal noch angucken? Oder?
richtig.
Also, wie viel Verantwortung nehme ich hier? Und natürlich hat diese Wahl ganz häufig etwas zu tun mit deinem Ahnenfeld.
Richtig.
Ja.
Naja, und wenn wir schon bei dem Thema sind, weißt du, dann sprichst du vielleicht etwas an in der Beziehung. Ich wünsche mir gerne, dass du den Müll runterbringst und dann kommt eins ins andere. Also du bist da nicht verlässlich. Also welche Ausmaße das denn der Kommunikation ist, das hat denn mit dem Eigentlichen oftmals dann gar nichts zu tun. Und das ist die Spirale, die sich dann so weiterentwickelt. Und wenn man dann zurückschauen würde und sagen, es ging doch nur einfach, dass ich dich bitten möchte, den Müll rauszubringen. Aber dann werden so die anderen Facetten aufgefahren. Und das erlebe ich auch in dieser Arbeit so. Dann geht es gar nicht mehr um diesen einen Punkt. Dann werden Fehler gesucht. Und genau, dann geht es um, du erfüllst mir nicht mein Bedürfnis. Und das ist ja in dieser Kommunikation so wichtig, da einen guten Weg zu finden. Ne? Weißt du, was ich meine? Um dann
Ja,
Stopp zu sagen, ne? Zu sagen, jetzt gehe ich wieder diesen Weg,
selber,
stopp, es geht
genau.
jetzt um diesen Mülleimer. Weißt du, was ich meine?
Dann geht es auch darum zu sagen, weshalb mir das wichtig ist.
Ja.
Weil da kann man ja immer anders reagieren. Man könnte sagen, wenn das Gegenüber sagt, nee, ich bringe jetzt den nicht runter, ich warte bis übermorgen, dann könnte man sagen, ja, gut, das können die einen können das, die anderen können das nicht.
Ja, stimmt.
Dann liegt es wieder an mir zu sagen, weshalb mir das jetzt so wichtig ist und weshalb mich das so triggert, wenn das nicht passiert. Und dann muss ich aber wieder von mir sprechen, oder? Und nicht vom
Ja.
Gegenüber. Das Gegenüber darf immer Nein sagen, auch beim Mülleimer.
Ja, Aber das erlebe ich ja halt oft, ne? Was war eigentlich der Punkt, weshalb ihr in die Diskussion gegangen seid und dann die Meinungsverschiedenheiten und dann
Es geht
und
immer um die, es geht immer um die Hintergründe. Es geht immer
genau.
um die Hintergründe. Es
Ja.
geht nie um das, was wirklich hier passiert.
Ja, und dann erlebe ich auch nach den Aufstellungen, da nochmal kurz zurückzukommen, ne, wenn so ein Aha-Effekt auch ist und viele sagen, boah, jetzt weiß ich auch, was meine Mutter miterlebt hat und ne, weshalb sie sich mir vielleicht nicht so zuwenden kann oder sie wirkt so herzlos, dass ich dann viele dann auch noch schwer tun, so auch dann nach dieser Aufstellung in diesem, wie begegne ich dann wieder meiner Mutter? Bekomme ich wieder diese abwehrende Haltung? Weißt du, das habe ich auch erlebt. Also, dass sie sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe diese Erkenntnis, aber wie rede ich mit meiner Mutter? Dann ist es auch ganz viel in Annahme zu sein und zu sagen, in Liebe ne, zu denken, also zu spüren. So habe ich das zum Beispiel bei meinem Vater gemacht. Ne? Der war mal sehr jähzornig und dann habe ich so alle so Muster so erkannt und immer wenn er kam, dachte ich, ja, ich liebe dich einfach, du kannst nicht anders. Und dann hat sich auch sein Verhalten auch so verändert. Ne? Aber auf das nochmal auf die Frage zurückzukommen, was würdest du denn dann den Menschen wirklich auch so empfehlen, wenn sie diese Erkenntnis haben und sagen, und jetzt meine Mutter und mein Vater so zuzugehen, dann verstehen sie mich vielleicht nicht, weil ich bin ja aus diesem Muster raus. Weißt du, die erfahren, ne?
Ja, ich verstehe dich gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, das kommt ja dann auf dein Wesen drauf an, nicht? Wie du solche Sachen dann anpackst. Es gibt die einen, die probieren das dann aus und sind ganz häufig erfolgreich. Oder? Die anderen, die sagen, ah, ich komme noch ein bisschen, noch ein paar Mal zu dir ins Coaching und das, dann bereiten wir das vor und dann schauen wir, wie ich das genau kommunizieren muss. Das mache ich ja auch. Und dann machen wir das. Und dann gehen die mit einer guten, mit einer, nicht gut, gut ist ja nur eine Bewertung, mit einem klaren Gefühl von Kompetenz. Das ist ja das Wichtige.
Das ist das
Von
Gute.
Eigenkompetenz gehen die dann in dieses Gespräch. Und die wissen dann auch, was ihre Bedürfnisse sind. Die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen mit ihren Eltern. Ganz häufig bestimmen sie auch diesen Rahmen. Ich habe zum Beispiel, vor langer Zeit hatte ich einen Klienten, der wollte Ordnung schaffen mit seinen Eltern. Der hatte ein kompliziertes Familiensystem und wollte da Klarheit schaffen mit seinem Vater und seiner Mutter. Und dann haben wir das vorbereitet über mehrere Coachingstunden. Und dann konnte er hingehen zu seiner Mutter und sagen, ich möchte dich gerne nicht zu Hause sehen, ich möchte dich gerne dort und dort treffen und ich möchte gerne mit dir etwas besprechen, das mir am Herzen liegt. Das war der Rahmen. Und dann hat er geschaut, ob das geht. Das war vom Setting her ziemlich anspruchsvoll, weil diese Eltern waren immer zusammen. Und siehe da, das hat geklappt. Die konnte sich durchsetzen gegenüber dem Vater. Und der Vater war ganz gewährend und fand das auch gut. Und dann haben die zuerst begonnen mit dieser Besprechung, haben Klärungsversuche gemacht und das hat ganz gut geklappt. Dann haben sie sich noch zwei, dreimal gesehen und dann hat er seinem Vater gesagt, ich möchte gerne mit dir eine Tagesreise unternehmen. Können wir das machen?
Schön.
Und dann haben sie eine Tagesreise unternommen und hatten während dieser Reise, also männliche Aktivität,
Ja.
hatten während dieser Reise Zeit, sich gemeinsam über Verschiedenes zu unterhalten oder auch nicht. Und da ist ganz vieles durch diese sorgfältige Vorbereitung einfach in Ordnung gekommen. Punkt. Und das war dann in Ordnung.
Schön. Aber du verstehst, ne, dass dann ganz viele mal Angst haben, oh, dann werde ich wieder mit reingesogen, dann
Ja,
kann ich mich
natürlich.
nicht wieder abgrenzen und dann falle ich wieder in, na, ich kann nichts, ich, ne, und
Und
fühle
da
mich gar
sage
nicht
ich, und
gut
da sage
damit.
ich den Leuten, dann sage ich den Leuten, ja, dann geht es darum, dass du dich ermächtigen lernst.
Genau.
Und dann komm bitte entweder in den Kurs oder komm ins Coaching.
Ja.
Dann geht es wirklich nicht um die
Okay.
Eltern. Da
Ja.
geht es nicht um die Eltern, da geht es um dich selber. Dass du klar wirst, was du willst, was du nicht willst und dort drin dich dann auch verhalten kannst. Und stabil bleibst, egal was das System dann macht.
Genau, das ist das. Ne? In meiner wahren Essenz dann, die ich für mich so entdeckt habe, denn zu bleiben. Und weil du das vorhin ja auch angesprochen hast mit der Ordnung, die dann, ne, wenn Kinder die Rolle der Eltern übernehmen oder etwas für ihre Eltern, dann ist es ja im Ungleichgewicht. Und genau dann passiert ja auch etwas, ne? Wenn dann die Kinder sagen, so, Mama, und jetzt gehe ich in mein Leben und du hast die Verantwortung für dich und ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben auch, ne? Schön.
Das heißt nicht, dass man sich nicht zuwenden kann. Ich möchte das ganz deutlich
Das
sagen.
weiß ich.
Oder ich sage es nicht dir, ich sage es den
Ja.
Zuschauerinnen und Zuschauern. Klar weißt du das. Es geht wirklich darum, dass wenn wir so klar sind mit unserem Leben und dann sagen, okay, ich gehe in mein Leben, dass das nicht heißt, dass wir uns nicht zuwenden, sondern dass das heißt, dass wir klar sind, was geht und was nicht. So.
Ja, auch mal klar, was sind wirklich meine Bedürfnisse, ne, dass ich die dann auch wirklich äußern kann. Das hast du so schön an dem Beispiel benannt. Ne? Ich möchte das so und so, also nicht zu Hause bei den Eltern, sondern ich möchte einen anderen Rahmen erstmal schaffen. Ne? So einen neutraleren Rahmen, wo man sich zuerst dann trifft. Das war jetzt in diesem Beispiel so.
Genau, und das ist noch häufig so, dass man da das Setting wechselt. Und dann ist es nur ein Vorschlag. Es ist dein Bedürfnis, den du deiner Mutter, deinem Vater, deinen Eltern oder auch den Geschwistern vorschlägst. Und die dürfen Nein sagen. Einfach, dass du das weißt, die dürfen Nein sagen, das ist erlaubt. Und dann bist du wieder verantwortlich zu schauen, okay, jetzt habe ich da ein Nein bekommen, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann kann man schauen, was der nächste Schritt ist.
Schön. Ich möchte noch mal auf einen Punkt hin, der mich sehr, sehr angesprochen hat bei dir, Schwingung und Seele. Was meinst du damit? Das ist so schön.
Wir sind ja Schwingung. Wir sind ein elektromagnetisches Feld als Menschen, genauso wie die Erde ein elektromagnetisches Feld ist, genauso wie die verschiedenen Planeten elektromagnetische Felder sind, sind wir auch Schwingung. Es ist ein bisschen ungewohnt, in Schwingung zu denken, weil wir ja gelernt haben, dass wir feste Materie sind. Sind wir aber nicht.
Genau.
Wir sind vor allem Wasser. Und wir sind, wenn man ganz, ganz in die Tiefe unserer Zellen geht und immer weiter in die kleinsten Details, dann sind wir vor allem leerer Raum. Aber das muss unser Verstand zuerst mal ein bisschen verarbeiten. Das ist ja nicht so einfach, das so wahrzunehmen. Ich gehe davon aus, dass wir Schwingung sind, weil ich mich einfach schon lange damit beschäftige. Und da gibt es verschiedene Schwingungsebenen. Und da könnt ihr schauen beim David Hawkins, der hat diese Ebenen des Bewusstseins entwickelt. Das ist sehr nützlich, um da ein Verständnis dafür zu kriegen, wie in welcher Schwingung ich denn bin, wenn ich wütend bin, wenn ich Freude habe, wenn ich mutig bin, wenn ich Opfer bin. Da kannst du dich so fragen, ja, was habe ich jetzt für eine Schwingung, wenn du da ein Gefühl kriegen willst, wie das denn geht mit dieser Schwingung. Wir sind ja so am Lernen als Menschheit im Moment, dass wir in Schwingung denken. Oder das ist ja nicht so, so alt. Als ich jung war, als ich 20 war, hat man noch nicht in Schwingung gedacht. Das war total außergewöhnlich. Und man hat ja dann auch erst so nach und nach begriffen, dass man vielleicht Quantenphysik auch beachten müsste. Also das war alles ganz neu. Und das kommt so nach und nach jetzt so ins Gesellschaftsbewusstsein, diese Geschichte mit der Schwingung. Und dieser Seelenkontakt im Zusammenhang mit meiner Schwingung, das sehe ich so, also das erlebe ich so, dass wenn ich ganz in Verbindung bin mit mir oder du ganz in Verbindung mit dir, dass dann sich automatisch die Schwingung verändert. Dass die Schwingung, ich sage es mal so, ich gehe nicht gerne mit diesem, ach, du hast so eine hohe Schwingung, oder? Da sind wir wieder neu beim Bewerten. Und das finde ich ungünstig, weil wir dann wieder in diesen Stress kommen, dass wir nicht genügen. Sondern mir geht es darum, dass du in diesen Kontakt kommst und ein angenehmes Gefühl sich ausbreiten kann, dein Nervensystem sich beruhigen kann und dann damit kommst du in eine andere Schwingung. Und damit kommst du automatisch auch in einen Kontakt mit deiner inneren Wahrheit. Und viele sagen, jetzt habe ich verstanden, wie sich dieser Kontakt zu meiner Seele anfühlt. So kann ich das beschreiben.
Naja, und dann kann ich ja natürlich auch ganz anders auf die Menschen auch wieder zugehen, ne? Oder kann ein anderes Leben in der Familie führen. Also das hängt ja alles damit zusammen.
Das hängt
Schön.
sehr, also mir geht es darum, dass die Menschen lernen, ganz aus ihrer Mitte und ihrer Verbindung mit sich selbst in die Welt zu schauen und gleichwertig von dieser Mitte aus zur Mitte des Gegenübers sprechen.
Ja, dann haben Sie Ihren Wesenskern erkannt, ne? Schön.
Also der Wesenskern, den kann man erkennen und das geht natürlich weiter. Das ist schon einmal vielleicht, wow, ah, das ist mein Wesenskern. Aber das entwickelt sich ja weiter, weil wir uns weiterentwickeln hier auf der Erde, nicht? Und dann kann ich sagen, okay, einer meiner Wesenskerne ist, dass ich Pionierin bin und dass ich Inspiratorin bin. Das gehört einfach zu mir, ganz egal, ob ich das lustig finde oder nicht. Das ist ja nicht immer nur lustig. Leute denken immer, das sei nur lustig. Das ist nicht immer nur lustig. Und dann kann ich schauen, okay, wie entwickelt sich das denn weiter? Was öffnet sich noch? Und das ist dann auch etwas, was sich öffnet im Laufe des Lebens. So, ich
Ja,
war mit 40 eine andere als jetzt mit 65.
und dann reden wir auch von Potenzialentfaltung, dass ich das dann auch, ne, wenn ich wirklich ja bei mir bin, in mir, dass diesen Kontakt habe, auch über Atmung und ja, dann weiß ich auch wirklich, was ich auch möchte. Okay, ne? Also so ging es mir. Also dass ich auch, das hat auch damit zu tun, dass ich dann denke, ah, da ist ein Talent und das kommt jetzt so hoch und das lebe ich jetzt, was ein bisschen vielleicht durch die ganzen Prägungen vorher ein bisschen verschüttet waren. Das ist auch ja wie so eine Schatzkiste auch, die, was ich so schön finde, ist, wenn man so in diesem ja, Veränderungsprozess ist einfach. Und dann auch wirklich zu sagen, und das lebe ich jetzt für mich. Also, es ist so schön und auch bei dem Wort Schwingung, ne, dann sind wir wieder bei der Kommunikation. Jedes Wort hat eine eigene Schwingung und das merkst du ja wirklich, ne? Ist es aggressiv, dann denkst du, huch, dann vibriert alles oder wie der andere je nachdem auch wahrnimmt. Und sind es einfach wohlwollende, wertschätzende Worte, das ist ganz, ganz angenehm. Also, deshalb ist es super, super schön, Renata, was du auch so machst, dass du den Menschen das wirklich so vermittelt. Wie sprichst du, ne? Also, welche Absicht steckt dahinter? Und auch, dass wir Menschen auch wieder wirklich mehr lernen, was sage ich eigentlich, ne? Was kommt manchmal so raus, auch aus alte Sprichwörter, ne? Aus den vergangenen Zeiten. Ne? Solange du den Tisch unter meinen Beinen hast, dann habe ich hier das Sagen, all das, also, und das hat ja alles eine Schwingung auch in dieser Aussage. Und da
Was?
finde ich es schön, dass wirklich auch jetzt aber auch bemerkbar ist, dass ich da auch was verändern möchte und dass die Menschen da auch sagen, ich möchte jetzt auch zum Beispiel nicht, dass du so mit mir redest. Ne? Wir können das anders klären oder beruhig dich erstmal wieder, dann können wir ein Gespräch vielleicht weiterführen, weil du im Moment so wütend bist und da möchte ich gar nicht drauf einsteigen, also auch da sich da abzugrenzen.
Genau. Und dann ist die Abgrenzung ist ja dann auch wichtig. Normalerweise schauen wir dann abwertend auf das Gegenüber, das außer sich gerät und vergessen, dass wir auch Momente haben, in denen wir un total außer uns geraten. Und dann ist die Frage, können wir gleichwertig bleiben? Können wir offen bleiben? Können wir uns abgrenzen in Verbindung? Können wir in Verbindung bleiben, wenn wir uns abgrenzen? Das ist eine der großen Künste, nicht? Das ist nicht ganz einfach, ist aber total wirkungsvoll, vor allem für dich, weil du in deiner Ermächtigung bleibst und dein Gegenüber sich so verhalten kann, wie es ihm entspricht, nämlich getriggert zum Beispiel. Oder wenn dein Gegenüber abwertend ist mit dir, dass du das nicht persönlich nimmst, sondern einfach siehst, ach so, so siehst du mich. Ja, interessant. Also, ja, ich sehe mich anders, oder? Und das ist dann nicht mit dieser Abwertung verknüpft. Oder das ist, schau mal, wie das ist für dich, wenn du dich abgrenzt auf Augenhöhe und in Verbindung. Da passiert etwas ganz anderes, als wenn du das nicht machst. Und man darf total wütend werden. Man darf total, also das ist alles erlaubt, solange ich es zu mir nehme und sage, ich bin total außer mir und ich sage mir jetzt, ich weiß nicht was für Geschichten und ich halte es fast nicht aus. Und dann ist gut, wenn du rausgehst und sagst, ich brauche eine Pause. Und dich bewegst, weil Bewegung ist das Einzige, was Adrenalin abbaut.
Genau. Da sagst du auch noch mal was Schönes, also auch eine Botschaft. Ich darf auch wütend sein, ne? Weil manchmal habe ich heute
Ja.
schon so den Eindruck, also wenn denn wütende Menschen sind, die sind dann ja noch nicht so wieder in der Schwingung und dann denke ich auch, das ist so eine krasse Bewertung. Also, ne? Also Veränderungen gehen eben in Schritten, die man eben auch gehen kann, ne? Also auch
Ja, und
jeder selber gehen kann und dass es wirklich erlaubt ist, jedes Gefühl, weil es ging. Zum Beispiel bei mir ging es mal um das Gefühl Wut, was nicht gelebt werden durfte, so, ne? Also was ich mitgebracht habe. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Und dann konnte ich mich nicht ausdrücken und so weiter, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, aber was ist denn das Wutgefühl? Das ist doch auch mal schön, mal zu sagen, ja, da wird eben wirklich Adrenalin freigesetzt und heutzutage, ne? So, was? Wie bitte?
oder für die meisten Leute ist das richtig geil, weil da kriegt
Ja.
man Schub, oder?
Ja, aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Es ist
Ja,
wirklich, was du
natürlich.
so schön gesagt hast, es ist total meins. Also, liebe Zuschauer, auch wenn Wut da ist, es muss nur bei mir bleiben, ne? Dass ich dich immer nur verantwortlich mache. Das ist dann die Kunst, zu sagen, und wie bewerte ich dann vielleicht jemanden in der Wut und so weiter. Aber dass das Gefühl erlaubt ist und das ist so schön, weil das habe ich heute oftmals so den Eindruck, wütende Menschen, also dann gib dich nicht mit denen ab, dann musst du dich von ihnen wegwenden. Aber was brauchen sie denn? Im Grunde genommen brauchen sie genau dieses, hey, du bist so, okay, und dann gehe ich wieder auf dich zu, weil du vorher gerade mal wütend warst. Und das ist auch schön, diese Annahme des Menschen.
Und ich möchte noch was zur Energie Wut sagen, weil mich das hat auch einen faszinierenden Aspekt. Wenn man in die traditionelle chinesische Medizin geht, mit ihren fünf Wandlungsphasen, da gehört Wut in den Frühling zur Leber, oder? Die Wut gehört zur Leber und zur Galle. Und die Wut diese Frühlingskraft, das nennt sich Holzkraft, das ist dann im Frühling, wenn alles aufsteigt, oder? Wenn es grün wird, wenn es sprießt. Tja. Und das ist eine Kraft, die gehört mit zur Schöpfungskraft per se. Und das ist eine Kraft, die dehnt sich aus ohne irgendwelche, also die schaut nicht auf Hindernisse. Ist total egoistisch, aber das ist eine totale Schöpfungskraft. Es ist eine Schöpferkraft, oder? Da kann es wachsen.
Ja.
Dann fühl mal, wie das ist, wenn das da wirklich in dir wachsen kann. Oder? Und du diese Kraft erlaubst. Und nicht immer so ein bisschen Wachstumskraft ist schon gut, aber nicht viel, oder? Das ist ja total mühsam. Also wie geht das, wenn ich das, wenn ich dem Raum gebe? Und das kannst du wirklich mit der Wut und der Leber und dieser Frühlingskraft kannst du das verbinden. So, wenn dich das interessiert, wenn du das genauer lesen willst, nachlesen willst, dann kaufst du dir ein Buch über die Wandlungsphasen in der traditionellen chinesischen Medizin. Dort steht das.
Ja, es war wirklich nochmal schön, dass wir darüber geredet haben. Also was mir auch wirklich manchmal auch fällt, auch in der spirituellen Szene, ne? Also das ist, dann denkst du, gut, bist du jetzt verkehrt, darfst du nicht mehr wütend sein, weil dann wirst du so bewertet. Also dann genau sind wir wieder bei Bewertung. Aber wo die Reise hingeht, zu wem, und das ist der entscheidende Punkt der Wut, ne? Also, schön.
Ja, und ich bin auch, ich habe es gerne, wenn es lebendig bleibt und nicht alles Blümchen und obwohl ich Blümchen und Vogelgezwitscher total gerne habe, weil ich habe es gerne schön und harmonisch. Aber das ist in vielen Fällen nicht die Wahrheit. Und ich bin gerne der Wahrheit, der inneren Wahrheit verpflichtet. Und die hat nicht nur Schönes, sondern die hat Abgründe, die hat felsige Klippen. Die hat ganz Gefährliches und das soll Platz haben, oder?
Schön. Ja, das finde ich gut, was du noch mal so sagst, dass das noch mal so an die Zuschauer auch geht, also ja, dass wir auch so sein dürfen, ne? Wir sind in diesem Körper inkarniert. So,
Wir sind
im
hier
Körper
in
mit
dieser.
unseren Emotionen und mit unserem Gefühl, mit unserem Ausdruck. Aber es geht ihm natürlich darum, wo lenke ich das alles hin? Ne? Bin ich immer im Drama und geht es mir dann körperlich nicht gut und dann kann ich was dafür tun.
Und dann
Ne?
kann ich schauen, wie ich mich mir zuwende. Es geht immer um
Genau,
diese eigene
das ist
Zuwendung.
so schön. Ja. Ach schön, liebe Renata. Also ich nehme jetzt wirklich nochmal so den Fokus auf unsere Ahnen, dass wir das, was uns auch passiert ist oder was wir auch mitgenommen haben, was uns nicht so gut tat, ne, wenn wir in dieser Verwandlung sind, in diesem Veränderungsprozess, dass wir aber Danke sagen, weil sonst wären wir auch nicht da, wo wir sind, weil wir haben Resilienz entwickeln können, wir haben Potenziale doch auch mitnehmen können und also diese Achtung unserer Ahnen und dann ja auch da loszulassen, dann geht es auch, glaube ich, vom Herzen viel leichter, weil ich auch eine andere Perspektive habe, ne? Weil ich wirklich, ja.
Ich finde, diese Auseinandersetzung mit den Ahnen, finde ich, ist gut, wenn wir die sorgfältig machen. Also uns auch Zeit lassen und schauen, wo braucht es eine Auseinandersetzung, auch mit Wut, auch mit. Man darf auch bis ungefähr 30, 35, darf man die Eltern auch beschuldigen und sagen, euretwegen, weil es stimmt ja auch. Wir haben das. Je nachdem, was wir erlebt haben, tragen wir wirklich einen rechten Rucksack, nicht?
Ja.
Und dann, ich bin nicht Freundin davon, zu sagen, okay, ich vergebe jetzt, bevor es innerlich wirklich, wirklich aufsteigt, dieses, okay, es ist in Ordnung. Solange das nicht da ist, arbeite weiter an diesem Prozess. Das ist ein innerer Befriedungsprozess. Und da zu früh loszulassen, ist einfach nicht tauglich. Und wenn es aber aufsteigt, wenn du merkst, wow, jetzt kann ich einfach da sein und ich bin in Frieden. Und das kannst du manchmal, meistens kannst du das nicht zwingen. Das ist ein innerer Prozess, der sich dann zeigt und dann plötzlich ist es befriedet. Und dann bist du dort. Also
Genau.
bleib dran mit dieser Befriedung deiner Ahnenreihen. Das
Und
lohnt
in deinem
sich.
Tempo, das, was du gesagt hast, ne? Was dein Tempo, was, und nicht, weil andere sagen, es muss jetzt irgendwie wieder schneller gehen und das musst du spürst es denn in dir. So.
Ja, und
Das,
schneller ist
ne?
ja
Wenn
sowieso
Widerstand ist, dann bin ich noch nicht bereit. Dann ist da noch was und der darf auch dann sein, weil etwas noch nicht, ja, weil das wieder angeschaut werden sollte. Also das finde ich auch total schön, wie du das so sagst und so sehe ich das auch in deinem eigenen Tempo. Und du spürst es, ne? Und nicht, weil die anderen sagen, es muss jetzt sofort gleich schwipp weg sein. Nein.
ist ja nicht weg.
Ja, genau. Das ist dann
Ja,
nur
nicht.
wieder unterdrückt in dem Moment. Ne?
Geht wirklich
Schön.
darum, ganz nahe bei sich zu bleiben und diesen eigenen Weg zu gehen.
Schön. Ja, liebe Renata, ich glaube, das waren schon schöne Abschlussworte auch, ne? Dass du bei dir bleibst, deinen eigenen Weg gehst und ja, dir lernst auch gut zu vertrauen und ja, dass du einfach gehst. Das ist schön, um dann nachher auch deine wahre Kraft, deinen Wesenskern zum Erblühen zu bringen und dein, ja, das Leben zu leben, was du gerne möchtest. So.
Genau, mit all seinen Hindernissen,
Mit
das
all
ist
seinen
genau.
Hindernissen. Ja, genau. Schön. Ich danke dir, Renata, und
Ich
auch
danke
euch, liebe
dir.
Zuschauer.